Die meisten von euch werden ja nicht überrascht sein, dass wir mit einer Proklamation beginnen. Und wir lassen euch auch daran teilnehmen. Die folgende Proklamation stammt aus 1. Korinther 6,11. Kurz vorher heißt es: Und Leute solcher Art sind manche von euch früher gewesen. Dann werden alle möglichen schrecklichen Sünden aufgezählt, derer sich diese Leute schuldig gemacht haben. Doch Gott sei Dank gibt es ein Aber. Ich danke Gott für jedes Aber in der Bibel. Es heißt dann weiter: Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Ruth und ich halten viel davon, diese Aussagen direkt auf uns persönlich zu beziehen. Wir lassen also die Einleitung "Leute solcher Art sind manche von euch früher gewesen" aus, fangen gleich mit dem Aber an und sagen wir anstelle von ihr. Aber wir sind abgewaschen, aber wir sind geheiligt, aber wir sind gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wollt ihr euch uns anschließen? Man kann sich die Stelle wirklich leicht merken. Sie fängt mit Aber an. Bereit? Aber wir sind abgewaschen, aber wir sind geheiligt, aber wir sind gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Amen. Der Herr segne euch. Nun setzen wir unsere Betrachtung der sechs fundamentalen Lehren fort, die in Hebräer 6 bis 1 und 2 aufgeführt werden. Die ersten beiden haben wir bereits besprochen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt gehen wir weiter zur dritten, nämlich der Lehre von den Taufen. Ich lese die Stelle noch einmal kurz vor, damit kein Zweifel darüber besteht, dass wir tatsächlich auf das Wort Gottes gegründet sind. Hebräer 6, 1 bis 2. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang, besser von den grundlegenden Wahrheiten des Christus lassen und uns der vollen Reife oder Vollkommenheit zuwenden und nicht wieder einen Grund legen, mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Im Anschluss wird die dritte Lehre genannt, die uns heute Vormittag beschäftigen wird, die Lehre von den oder über die Taufen. Beachtet bitte, dass das Wort Taufe hier in der Mehrzahl steht, Taufen. Es gibt mehr als eine Taufe. Ja, im Neuen Testament werden insgesamt drei verschiedene Taufen erwähnt, die wir alle im Rahmen dieser Grundlagenserie noch ansprechen werden. Ich nenne sie kurz. Ich möchte diese drei Taufen also jetzt erwähnen. Taufe Nummer 1, die Taufe von Johannes dem Täufer. Taufe Nummer 2, die christliche Taufe, das ist nicht dasselbe. Taufe Nummer 3, die Taufe im Heiligen Geist. Das sind drei klar voneinander zu unterscheidende Taufen, die im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielen. Zunächst muss ich etwas zur Bedeutung des Wortes Taufe sagen. Das englische Wort für Taufe, Baptism, ist direkt aus dem Griechischen entlehnt. Es ist eine sogenannte Transliteration. Das Wort baptize leitet sich direkt vom griechischen Wort baptizo ab. Im Grunde hat man das griechische Wort nur in lateinischen Buchstaben geschrieben. Dafür sind mehrere Erklärungen denkbar. Vielleicht entsprach dies lediglich der Tradition der Kirche. Vielleicht lag es auch daran, dass die Übersetzer der englischen King James Bibel die anglikanische Kirche nicht mit der korrekten Bedeutung des Wortes vor den Kopf stoßen wollten. Ich weiß es nicht und vertrete auch keine konkrete Theorie. Doch wenn man zum Griechischen zurückgeht, besteht nicht der geringste Zweifel über die korrekte Bedeutung dieses Wortes. Es bedeutet eintauchen. Man hat zwei Möglichkeiten, wenn man etwas eintauchen will, und beide Möglichkeiten sind für das Neue Testament relevant. Man kann etwas eintauchen, indem man es in Wasser legt, sodass es von allen Seiten nass wird. Oder man kann etwas eintauchen, indem man Wasser darüber gießt. Wie auch immer man dabei vorgeht, es ist immer ein vollständiges und nie ein teilweises Eintauchen. Die Taufe ist im Grunde eine Art Übergang. Jede Taufe im Neuen Testament repräsentiert letztendlich einen Übergang. Man geht von einem Zustand zum nächsten über. Davon ist ein ganzes Wesen und nicht nur ein Teil betroffen. Aus diesem Grunde halte ich es für wichtig zu unterstreichen, dass die Taufe ein vollständiges Eintauchen ist. Sie betrifft nicht nur einen kleinen Teil von dir, sondern dieser Prozess der Taufe gilt für den ganzen Menschen. Das Wort Taufe wird mit zwei oder drei verschiedenen Präpositionen verwendet. Das muss ich kurz erläutern. Es wird mit der Präposition in sowie mit der Präposition hinein oder fallweise mit zur verwendet. Die Präposition in verweist auf das Element, in das man eingetaucht wird. Es kann Wasser sein oder auch der Heilige Geist. Die Präposition hinein beschreibt den Endpunkt oder die Folge des Eingetauchtwerdens. Bei diesem Übergang während der Taufe tritt man aus etwas heraus und geht anschließend in etwas hinein. Ein Beispiel: Die Taufe von Johannes dem Täufer war in Wasser, aber hinein in die Buße oder Sündenvergebung. Es gibt also ein In und ein Hinein. Die Taufe im Heiligen Geist, mit der wir uns jetzt noch nicht beschäftigen wollen, geschieht in den Geist, aber hinein in den Leib Christi. Wir kommen später noch darauf zurück. Doch wenn wir uns mit Taufe beschäftigen, müssen wir uns immer zwei Fragen stellen: in welches Element und wo hinein? Befassen wir uns nun mit der Taufe des Johannes. Johannes bekam seinen Beinamen der Täufer ja deshalb, weil er getauft hat. Wir lesen dies in Markus 1, 2 bis 5. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das war der spezielle Dienst von Johannes dem Täufer. Er sollte dem Messias vorangehen und dessen Weg bereiten. Seine Botschaft war im Grunde recht einfach. Man kann sie mit zwei Worten zusammenfassen: Tut Buße. Es heißt im nächsten Vers: So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Eigentlich muss es hier in die Vergebung der Sünden hinein heißen. Die Menschen wurden also mit einer Taufe der Buße getauft, die zur Vergebung ihrer Sünden führte, in Wasser getauft, hinein in die Vergebung der Sünden. Damit sollte dem lang ersehnten Messias von Israel, Jesus von Nazareth, der Weg bereitet werden. Ich denke, es ist sehr bezeichnend, dass Jesus erst dann kommen konnte und Gott ihn erst dann freigab zu kommen, als die Herzen des Volkes Gottes durch Buße vorbereitet waren. Ich neige zu der Anschauung, dass für die Wiederkunft Jesu dasselbe gilt. Die Herzen von Gottes Volk müssen durch Buße darauf vorbereitet worden sein. In gewisser Hinsicht ist Buße die wichtigste Botschaft, die das Volk Gottes in unserer Zeit braucht. Das ist nur meine persönliche Anschauung. Der Dienst von Johannes war außerdem ein wichtiges Bindeglied zwischen zwei verschiedenen Zeitphasen im Wirken Gottes, zwischen der Zeitphase des Gesetzes und der Propheten und der Zeitphase der Gnade und des Evangeliums, die mit Jesus eingeleitet wurde. Johannes ist eine Schlüsselfigur im Rahmen dieses Offenbarwerdens der Absichten Gottes. Wir wissen verhältnismäßig wenig über ihn, und ich persönlich neige gerne dazu, seinen Dienst zu unterschätzen. Dieser Dienst war nur kurz, aber sehr entscheidend. Er bereitete Jesus den Weg. Sein Dienst hatte gewaltige Auswirkungen auf die Bevölkerung. Lesen wir nur den nächsten Vers, Markus 1, Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Er erreichte also innerhalb kürzester Zeit zweifellos Hunderttausende von Menschen, die ganze Bevölkerung Judäas, Jerusalems und so weiter. Ich denke oft darüber nach, wie Gott Dinge tut. Er beruft kein Komitee ein, er mietet kein Stadion an, er lässt keinen Chor auftreten und eine große Konferenz ankündigen. Er tut Dinge so, wie niemand andere sie tun würde. Da ging nur ein Mann in einem Kleid aus Kamelhaaren hinaus in die Wüste. Nur ein Mann. Und alle Menschen gingen zu ihm hinaus. Das spiegelt Gottes liebste Vorgehensweise wider. Er tut oft das Unerwartete. Was die Menschen zieht, ist nicht die gute Organisation, obwohl wir Gott für eine gute Organisation danken, nicht die Publicity, nicht die Werbung, sondern das übernatürliche Wirken Gottes. Und wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen heute genau dasselbe. Wo das Feuer Gottes brennt, dort gehen die Menschen hin. Unabhängig vom Ort, vom Prediger, dessen Bildungsstand oder dessen Persönlichkeit. Soweit wir wissen, hatte Johannes der Täufer keine theologische Ausbildung, aber er war von Gott in Brand gesetzt worden. Jesus sagte später einmal zu seinen Zeitgenossen: Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Doch leider haben die Menschen, zu denen Jesus sprach, das Feuer nie ergriffen. Sie gingen zur brennenden Lampe und profitierten von ihr, fingen jedoch nie Feuer. Jesus zeichnet ein sehr eindringliches Bild von Johannes. Er war eine brennende und scheinende Lampe. Ich denke, es ist schon einmal wissenschaftlich korrekt, dass man brennen muss, wenn man scheinen möchte. Es gibt kein Licht ohne Hitzeentwicklung. Nehmen wir uns das zu Herzen. Wenn wir für Jesus scheinen möchten, müssen wir brennen. Beten wir dafür, dass wir überall dort, wo Gott uns hinstellt, eine brennende und scheinende Lampe sind. Ich erwähnte bereits, dass Johannes in die Vergebung der Sünden hineintaufte. Er war das Bindeglied zwischen der Zeitphase des Gesetzes und der Propheten einerseits und dem Evangelium andererseits. Jesus macht dies in Matthäus 11, 13 deutlich, wo er über Johannes sagt: Denn all die Propheten und das Gesetz weissagten bis zu Johannes. Johannes beendete diese Zeitphase, er bildete den Übergang zu einer neuen Zeit, der Zeit der Gnade des Evangeliums. Aus diesem Grunde ist er ein wichtiger Mann. In gewisser Hinsicht machte er einen Schnitt in der Geschichte des Volkes Gottes. Er beendete eine Periode und begann eine neue. Ich habe mir schon oft gedacht, dass ich Johannes den Täufer nie richtig wertgeschätzt und gewürdigt habe, weil die Bibel nicht viel über ihn sagt, doch alles, was sie über ihn sagt, ist außerordentlich wichtig. Die Taufe des Johannes forderte drei Dinge von den Leuten, die da kamen, um sich taufen zu lassen. Erstens, es war eine Taufe der Buße. Wir beschäftigten uns bereits mit dem Thema Buße. Buße ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Buße tun heißt etwas beenden, umkehren, in die entgegengesetzte Richtung schauen und gehen. Johannes forderte von allen, die getauft werden wollten, dass sie diese Bedingung erfüllten. Es war zunächst eine Entscheidung und dann eine Tat. Zweitens, Johannes forderte ein öffentliches Sündenbekenntnis. Das scheint vielen Leuten im Leib Christi heutzutage nicht mehr gegenwärtig zu sein. Doch ich habe die Beobachtung gemacht, dass sehr viel Kraft und Vollmacht freigesetzt wird, wenn das Volk Gottes so vom Heiligen Geist überführt wird, dass es seine Sünden bekennt. Das war der Schlüssel zu mehreren Erweckungen in der Vergangenheit, besonders zur Erweckung in Wales im Jahre 1904. Herausragend daran war, dass die Menschen ihre Sünden bekannten. Ich möchte eins dazu sagen: Du brauchst deine Sünde nicht notwendigerweise in der Öffentlichkeit zu bekennen, aber du musst deine Sünden bekennen. Gott hat sich nur dazu verpflichtet, uns die Sünden zu vergeben, die wir bekennen. Johannes, der andere Johannes, der Apostel, sagt in seinem ersten Brief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dieser kleine Satz beginnt mit dem Wörtchen wenn. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir sie nicht bekennen, haben wir keine Garantie dafür, dass Gott sie uns vergeben wird. Im Laufe der Jahre bin ich vielen, vielen Christen begegnet, die einen Berg von Sünden mit sich herumschleppen, die sie noch nie bekannt haben. Dann lassen sie für Heilung beten oder lassen sich segnen und wundern sich, warum sie nicht geheilt werden. Sie tragen eine immense Last mit sich herum. David sagte: Meine Sünden liegen wie eine schwere Last auf mir. Liebe Freunde, es sind heutige eine unter uns, auf denen eine schwere Last liegt, weil sie Sünden angehäuft haben, die sie noch nicht bekannt haben. Einige von euch täten gut daran, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen, ihr Herz dem Heiligen Geist zu öffnen und zu sagen: Gott, zeig mir, was ich bekennen muss. Und vergesst nicht, was ich gerade gesagt habe: Wenn ihr eure Sünden nicht bekennt, habt ihr keine Garantie dafür, dass Gott euch vergeben wird. Wenn wir bekennen, wird er vergeben. Die dritte Forderung des Johannes war ein Beweis in Form eines veränderten Lebensstils. Er forderte den Beweis dafür, dass die Menschen Buße getan hatten. Als Menschen zu ihm kamen, die ganz offensichtlich nicht Buße getan hatten, weigerte er sich, sie zu taufen, was vor allem bei den religiösen Menschen jener Zeit, den Pharisäern und Sadduzäern, der Fall war. Jesus sagte zu den Pharisäern: Die Zöllner aber und die Huren glaubten Johannes, ihr jedoch nicht. Er sagte, sie werden euch in den Himmel vorangehen. Das war bezeichnend, denn für religiöse Menschen ist es sehr schwer, mit einem neuen Wirken Gottes zurechtzukommen. Ich sage manchmal, wenn im Leib Christi ein neues Wirken Gottes beginnt, ist das so, als bekäme das Haus ein zusätzliches Stockwerk. Dann setzen die Leute, bildlich gesprochen, ein Dach darauf und sagen: Das war's, nichts anderes mehr. Wenn dann der Wind Gottes das nächste Mal weht, muss er als allererstes das Haus abdecken. Die Menschen reagieren ziemlich verärgert und tun sich sehr schwer damit, was Gott als nächstes tun wird. Genauso erging es den Pharisäern. Wir lesen gleich, was Johannes zu ihnen sagte. Er redete nicht um den heißen Brei herum. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber ich machte einmal eine kleine Bibelarbeit über die Eigenschaft von Menschen, die in der Bibel als voll des Heiligen Geistes bezeichnet werden. Der erste war Johannes der Täufer. Er war von Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann kam Jesus, dann Petrus und Paulus und Stephanus. Ich machte eine erschreckende Beobachtung. Die meisten von ihnen starben als Märtyrer. Außerdem fand ich heraus, dass sie alle deutlich sagten, was Sache war. Sie bedienten sich keiner netten religiösen Sprache. Der Heilige Geist hat nichts für verwaschene und verbrämte Aussagen übrig. Er will klare, deutliche Worte. Hört euch nur an, was Johannes sagte. In unserer Zeit würden Prediger kaum mehr so sprechen. Matthäus 3, 7 bis 9. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Das ist schon eine erstaunliche Aussage, oder nicht? Verlass dich nicht auf deine Ahnenreihe, verlass dich nicht auf deine Herkunft. Du selbst musst die Bedingungen Gottes erfüllen. Das sind also die drei Anforderungen der Taufe des Johannes: Buße, öffentliches Sündenbekenntnis und der Beweis eines veränderten Lebensstils. Ich möchte an dieser Stelle auf etwas hinweisen, das immer im Zusammenhang mit Taufe gilt. Es heißt zwar, Johannes taufte in die Buße hinein, aber er taufte erst, nachdem man Buße getan hatte. Die Taufe war also nicht der Auslöser für die Buße, sondern Siegel und Beweis dafür, dass die Menschen bereits Buße getan hatten. Ihr werdet feststellen, dass dies für jede Stelle gilt, an der es heißt, jemand würde in etwas hineingetauft. Diese Formulierung bedeutet nicht, der Akt an sich hätte die Menschen hineingebracht, sondern vielmehr, dass er besiegelt und belegt, dass die Menschen bereits drin sind. Wir werden später noch näher darauf eingehen. Die Taufe des Johannes hatte ihre Grenzen. Sie brachte die Menschen nur ein Stück weiter. Zunächst einmal bewirkte sie keine neue Geburt. Jesus sagt in Matthäus 11,11 über Johannes den Täufer: Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Johannes war zwar von einer Frau geboren, aber nie von Neuem geboren worden. Er erlebte keine Neugeburt, weil das vor der Ankunft Jesu noch nicht möglich war. Er war also einer der Größten von denen, die von einer Frau geboren worden sind. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er, nicht aufgrund dessen, was oder wer wir sind, sondern aufgrund dessen, wo Gott uns hingestellt hat. Er verschaffte uns Zugang zum Reich Gottes durch die Neugeburt. Erinnert euch, Jesus sagte, ein Mensch könne das Reich Gottes nicht sehen oder betreten, es sei denn, er ist von Neuem geboren. Johannes waren Grenzen auferlegt, Grenzen, die Gott ihm auferlegt hatte. Zweitens, ein wichtiger Punkt, nach Pfingsten wurde die Taufe des Johannes nicht mehr als gültige Taufe akzeptiert. Wir entnehmen dies den Anfangsversen von Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Wir wissen nicht, wessen Jünger sie waren. Offenbar war sich Paulus darüber nicht im Klaren. Aber er stellte ihnen eine Frage, die er meiner Meinung nach wohl überall stellte, wohin er kam: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Frage beweist, dass man durchaus gläubig sein kann, ohne den Heiligen Geist zu empfangen. Meine erste Frau hielt es wie Paulus. Sie war eine eiserne Verfechterin dessen, dass jeder den Heiligen Geist empfangen müsse. Wo auch immer sie jemanden begegnete, fragte sie: Haben Sie schon den Heiligen Geist empfangen? Ich denke, wir zögern heutzutage sehr, die Leute darauf anzusprechen: Haben Sie den Heiligen Geist empfangen, als Sie gläubig wurden? Dann machte Paulus die Entdeckung. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Man kann diese Stelle unterschiedlich verstehen. Doch als sie sagten: Wir haben nicht gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt, warum entgegnete Paulus dann: Worauf seid ihr denn getauft worden? Warum das Wörtchen denn? Wieso hätten sie nicht Christen sein können, ohne etwas vom Heiligen Geist gehört zu haben? Eine Erklärung finden wir in den Worten Jesu an seine Jünger in Matthäus 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn diese Leute diese Taufe bekommen hatten, mussten sie unbedingt etwas vom Heiligen Geist gehört haben. Paulus erkannte also, dass sie noch nie als Gläubige an Jesus, sondern lediglich mit der Taufe des Johannes getauft worden waren. Er sagt weiter, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. Paulus sagte damit, die Taufe des Johannes hätte vorbereitenden Charakter gehabt, doch jetzt, da Jesus gekommen, gestorben und auferstanden war, reichte diese Taufe nicht mehr aus. Deshalb heißt es im nächsten Vers, als sie aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Das ist der springende Punkt. Du musst Jesus als Herrn und Messias anerkennen, um dich für eine Taufe zu qualifizieren. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Paulus war recht gründlich. Er gab sich nicht mit oberflächlichen Dingen zufrieden. Er wollte das Echte und das Eigentliche und ging dabei so gründlich vor, dass diese Menschen an Jesus glauben mussten und in Wasser getauft wurden. Nach ihrer Wassertaufe machten sie die unwechselbare Erfahrung, dass Paulus ihnen die Hände auflegte und sie daraufhin in Sprachen redeten und weissagten. Damit wollte ich aufzeigen, welche Grenzen der Taufe des Johannes auferlegt sind. Nun befassen wir uns mit der christlichen Taufe und ich verwende dieses Wort. Was bedeutet es, getauft zu werden als Gläubiger an Jesus? Dieses Thema ist weitaus wichtiger, als sich der durchschnittliche Christ heutzutage bewusst ist. Sogar die Baptisten haben im Allgemeinen nur ein sehr geringes Verständnis der eigentlichen Bedeutung und Tragweite der Wassertaufe. Du wirst nicht in Jesus Christus hineingetauft, weil du ein Sünder bist. Diese Taufe ist keine Taufe zur Buße. Lesen wir hierzu Matthäus 3, 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Zu diesem Zeitpunkt wusste Johannes noch nicht, dass Jesus der Messias war, weil er nämlich im Johannesevangelium sagt, er hätte ihn erst dann als Messias erkannt, als der Geist Gottes auf ihn herabgekommen war und auf ihm blieb. Das ist ein Zeugnis, das für das Leben Jesu sprach, denn obwohl Johannes nicht wusste, dass dieser der Messias war, sagte er, du bist gerechter als ich. Nicht ich sollte dich taufen, sondern du mich. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Im Johannesevangelium heißt es, und er blieb auf ihm. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es ist unmöglich, die Tragweite und Bedeutung, die das Neue Testament der Wassertaufe beimisst, überzubetonen. In dieser Szene bekräftigen alle drei Personen der Dreieinigkeit diese Taufe. Jesus ließ sie an sich vollziehen. Der Heilige Geist kam auf ihn herab und er kam erst dann auf ihn herab, als er in Wasser getauft worden war. Und dann sprach Gott, Vater aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Man könnte sagen, Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die immense Bedeutung zu unterstreichen, die der Wassertaufe in seinen Augen zukommt. Ich möchte euch nun das Wesen, den Sinn der christlichen Taufe verdeutlichen. Sie ist keine Taufe zur Buße, denn Jesus hatte keine Sünden, über die er hätte Buße tun können. Er wurde nicht getauft, weil er Buße getan hatte. Er wurde von Johannes getauft, aber nicht mit der Taufe des Johannes. Was war der Sinn dieser Taufe? Jesus sagt es selbst, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er sagt nicht, denn so gebührt es mir, sondern denn so gebührt es uns. Er identifiziert sich mit allen, die ihm durch das Wasser der Taufe hindurch nachfolgen werden. Er sagt, es ist angebracht, es ist angemessen, auf diese Weise alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Genau das tust du, wenn du als Nachfolger Jesu im Namen Jesu Christi getauft wirst. Du wirst nicht mit einer Taufe zur Buße getauft. Du hast Buße getan, doch das ist nicht der Grund, weshalb du getauft wirst. Du wirst getauft, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen bzw. zu vollenden. Dieser Punkt ist so wichtig, dass ich ihn besonders hervorheben will. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, Vers 1 über uns, die wir an Jesus glauben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus sagt also, wir sind durch unseren Glauben an Jesus gerechtfertigt worden. Dieses Wort gerechtfertigt ist eines der wichtigsten Worte im Neuen Testament, das oft nicht wirklich verstanden wird. Es hat viele verschiedene Bedeutungen: freigesprochen, für nicht schuldig erklärt, für gerecht erachtet, gerecht gemacht. Das alles bedeutet gerechtfertigt. Also durch unseren Glauben an Jesus sind wir freigesprochen, sind wir für nicht schuldig erklärt, sind wir für gerecht erachtet und gerecht gemacht worden. Und aus diesem Grund sollten wir uns taufen lassen. Nicht, weil wir über unsere Sünden Buße getan haben, sondern weil wir mit der Wassertaufe unsere Gerechtigkeit vervollständigen. Wir haben bereits die Gerechtigkeit, die uns durch unseren Glauben an Jesus verliehen worden ist. Die Wassertaufe ist nun der angemessene Weg, um diese Gerechtigkeit zu erfüllen, zu vollenden bzw. auszuführen. Ich denke, dass das heutzutage nur die allerwenigsten verstehen. Wie gesagt, fehlt heutzutage weitgehend das Verständnis für die Bedeutung der Wassertaufe. Meist heißt es nur, wenn du getauft werden möchtest, dann schreib dich in die Liste ein und komm in 2 Wochen in unseren Taufgottesdienst. Doch das Neue Testament geht völlig anders mit dem Thema Taufe um. Ich werde es euch zeigen. Die Taufe ist im Grunde eine Verpflichtung. Ich spreche von der christlichen Taufe. Sie ist eine Identifikation mit Jesus in Bezug auf seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die christliche Taufe ist folglich die Identifikation mit Jesus im Tod, im Begräbnis und in der Auferstehung. Wir starben mit ihm, wir werden im feuchten Grab mit ihm begraben und stehen mit ihm aus diesem feuchten Grab auf, um in der Neuheit des Lebens zu wandeln, das heißt in einem anderen Leben als das, das wir zuvor führten. Und Paulus sagt, Jesus sei durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden. Doch wenn ihr zurückgeht zu Römer 1,4, werdet ihr sehen, dass er durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt wurde. Wenn wir getauft werden, ist das ein Zeichen dafür, dass wir am Ende unseres eigenen Lebens angelangt sind. Wir hören damit auf, Dinge aus eigener Kraft, aus eigener Gerechtigkeit und Stärke zu tun. Ab jetzt werden wir wie Jesus sein. Wenn wir aus dem Grab, dem feuchten Grab, herauskommen, gilt es, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Jesus hat sich nicht selbst von den Toten auferweckt. Das ist sehr wichtig. Er wurde von Gott Vater durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Paulus sagt in Römer 1, Vers 4, er wurde vom Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten als Sohn Gottes erklärt. 2 verschiedene Gerichte, ein jüdisches und ein römisches, hatten Jesus als Kriminellen zum Tode verurteilt. Doch am 3. Tag, als sich das Grab öffnete und er von den Toten auferstand, widerrief Gott die Entscheidung der Gerichte. Er sagte, das ist mein Sohn, er ist durch und durch gerecht und ich erwecke ihn wieder zum Leben, weil er für alle, die an ihn glauben werden, der Urheber des Lebens und der Heiligung sein wird. Wie wichtig doch die Auferstehung ist. Seht ihr, in der Wassertaufe wird die Realität der Auferstehung nachvollzogen. Vor vielen Jahren bildete ich afrikanische Studenten zu Lehrern aus. Im Prinzip sagte ich Folgendes zu ihnen. Die Menschen erinnern sich an 30% von dem, was sie hören, an 60% von dem, was sie hören und sehen, und an 90% von dem, was sie hören, sehen und tun. Ihr dürft eure Schüler also nicht einfach nur in der Bank sitzen lassen und zum Zuhören verurteilen. Macht etwas Praktisches. Lasst sie etwas tun, womit sie zeigen können, dass sie den Stoff verstanden haben. Bei Gott gelten dieselben Prinzipien. Er lehrt uns nicht nur graue Theorie, sondern lässt uns Dinge anschauen und praktisch darstellen. Die Wassertaufe ist eine solche Darstellung. Jedes Mal, wenn eine Taufe stattfindet, werden Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu Christi neu veranschaulicht und dargestellt. Wer Mitglied der Urgemeinde werden wollte, musste zuvor diese Darstellung des Glaubens, zu dem er sich bekannte, durchlaufen haben. Es reichte nicht aus zu sagen, ich glaube. Wer glaubte, musste seinen Glauben öffentlich darstellen. Wenn du erst einmal begraben bist und dann wieder auferweckt wirst, gehört dein Leben nicht mehr dir selbst. Wenn du nach wie vor dein eigenes Leben führen willst, solltest du dich nicht taufen lassen, denn die Taufe ist zunächst dein Todesurteil und anschließend deine Auferstehung. Doch sobald du auferweckt worden bist, gehört dein Leben nicht mehr dir selbst. Deshalb ist die Taufe eine Verpflichtung zur Jüngerschaft. Am Ende von Matthäus 28 trug Jesus seinen Jüngern auf, was sie im Rahmen der Verkündigung des Evangeliums tun sollten. Matthäus 28, 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er sagte, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Er trug uns nie auf, Gemeindemitglieder zu werben. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wisst ihr, was das größte Problem heutzutage im Leibe Christi ist? Gemeindemitglieder, die keine Jünger sind, weil sie ein falsches Bild von der Wahrheit geben, die wir zu verkündigen versuchen. Wenn du nicht bereit bist, ein Jünger zu sein, hast du kein Recht, dich taufen zu lassen.